boldly pot. Star Trek in review.
I've seen it all.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Boldly Pot Star Trek im Review. Ich bin der Markus und mir zugeschaltet wie immer der Jan. Hallo Jan.
Hallo Markus. Hi. Was gibt's Neues? Nicht viel.
Doch, es ist auf jeden Fall kühler geworden. Da bin ich ganz froh drum. Ja, ich sitze jetzt hier nicht mehr in irgendeiner Schwitzzelthütte oder so. Obwohl es hier gar nicht mal so schlimm war hier drin. Hier ging es tatsächlich.
Es war ja so, dass wir letzte Woche waren wir in Kassel. Und in Kassel ist es ja ein bisschen höher als hier. Mhm. Und auch nicht ganz so tallagig. Zwar schon ein bisschen, aber nicht ganz so schlimm. Und da ging es, also man konnte leben. Wir sind viel draußen rumgelaufen.
Ja.
Und als ich hier aus dem Auto gestiegen bin nach 4 Stunden Autofahrt, habe ich mir gedacht, bin ich in Köln in der Flora gelandet oder was? Du weißt,
in den
Gewächshäusern-Tropenhaus-Dingen, genau.
Die leider immer noch nicht wieder eröffnet sind. Aber gut.
Ja, brauchen die auch nicht mehr. Bei den Temperaturen, die wir dieses Jahr haben, ne.
Nee, das war aber auch eine Zumutung, ins Büro zu gehen gestern. Aber naja, gut.
Ja, ich habe mir fürs Heimbüro habe ich mir hier aus dem Keller den alten Ventilator raufgeholt, weil das ist nicht mehr auszuhalten. Das geht einfach nicht. Vor allem, wenn ich das Fenster jetzt zu habe wegen den Flugzeugen.
Ich habe mir gestern bei Manufaktum einen sehr schönen Birnbaumholzfächer gekauft, weil meine alten Partyfächer und der von Mallorca vom letzten Jahr mittlerweile kaputt sind. Und da dachte ich, komm, es gibt sie noch, die guten Dinge, gehe ich halt zu Manufaktum, weil eine Kollegin hatte mich auch so einen. Und der sieht auch ganz gut aus, den nehme ich jetzt weiterhin, weil wenn du in der Linie 12 oder so in Köln oder sonst wo fährst, das ist ja, als wenn in irgendeiner Dose... wo die Sonne
drauf scheint. Wie die Sardinen in der Dose, genau.
Ja, genau. Das ist so widerlich.
So, jetzt musst du noch mal ein paar Mal Manufaktum sagen, dann kriegst du vielleicht auch noch Sponsoring oder so, keine Ahnung.
Ja, das wäre cool. Ich bin jetzt gerne für die ganzen überteuerten Sachen, die da haben. Ist ja echt eine Apotheke, der Laden. Aber gut, der Fächer hat 9,90 Euro gekostet.
Da kann man mit leben.
Ja, ich hoffe, er hält ein bisschen länger als die anderen. Ja, wie auch immer. Ach so, ja, bevor wir reinstarten, die übliche Ansage an alle ZuhörerInnen, wenn ihr euch irgendwie beteiligen wollt, textweise und uns irgendwie was zu Star Trek, zu dieser Folge oder zu unserem Podcast im Allgemeinen sagen wollt, ihr könnt uns überall erreichen auf Blue Sky, Facebook, Instagram, Mastodon, Threads, YouTube, außer X, Twitter, wie gesagt. Den wollen wir nicht.
Nein, dazu fällt mir ein, was beim Postillon wieder drin war. Die haben zweimal den gleichen Artikel veröffentlicht, einmal mit dem Musk und einmal mit dem Donald Trump, die sich gegenseitig interviewt haben, von wegen bekannter Schwerverbrecher spricht mit rechtsradikalem Verschwörungstheoretiker. Also, so ging das.
Ja, die sind immer on point auf jeden Fall, wenn die sowas machen, das stimmt, habe ich auch durchgesehen. Ich glaube, ich wollte letzte Woche schon, habe ich vergessen, mal einen kleinen Serientipp raushauen. Also falls ihr irgendwie die Hände drauflegen könnt, Scavenger's Reign ist auf jeden Fall eine Zeichentrick, also eine Animationsserie, die man sich unbedingt mal angeguckt haben sollte als Science Fiction. Fan, kann ich nur mal sagen. Ja, schon von gehört?
Nö. Nee. Was mir das Disney wieder vor die Füße geworfen hat, die haben tatsächlich noch mehr Folgen von Futurama gemacht.
Ach echt?
Da sind so 3 Folgen erschienen, die muss ich dann wohl demnächst mal gucken.
Oder was? Okay.
Ich habe keine Ahnung, das sieht so aus, als würde die regulär noch eine Staffel machen.
Kriege ich ja nicht mit. Ich bin ja nicht bei der Maus abonniert. Also ich,
ja.
Nun ja, so viel dazu. Wenden wir uns der Serie zu, wegen der wir das hier alles machen. Wir sind mittlerweile bei Folge 11 der zweiten Staffel angekommen. Ja, und besprechen heute die Episode Contagion, zu Deutsch die Iconia-Sonden.
Wo wieder das eine mit dem anderen Titel überhaupt nichts zu tun hat.
Ja, hätten sie es im Deutschen nennen sollen. Ansteckungsgefahr.
Das klingt auf jeden Fall schon ein bisschen.
Ja, das klingt so deutsch, wie man ein Amerikaner sich das vorstellen würde. Auf jeden Fall.
Ja, aber also die Iconia-Sonden, ja, okay. Sternzeit 42609,1 jedenfalls.
Die ist es wohl, wenn du das sagst. Ich habe ja wieder nicht drauf geachtet. Aber
ja, wie gesagt, wenn der Picard am Anfang immer sein Logbuch führt, dann schreibe ich mir das direkt hier auf.
Ja.
Muss sagen.
Ja, Wir bekommen auf jeden Fall eigentlich eine ganz interessante Einführungsszene. Also der Picard erzählt so aus dem Off, dass sie einem Notruf gefolgt sind von dem Schwesterschiff der Enterprise, die USS Yamato, auch ein Schiff der Galaxy-Klasse. Und der Captain von diesem Schiff, dieser Wally, hat halt einen Notruf ausgesendet. Die befinden sich gerade in der neutralen Zone zum Romulanischen Imperium. Und die Yamato wird halt anscheinend von irgendwelchen Systemfehlfunktionen geplagt. Diese Anfangsszene ist halt eigentlich ganz interessant, weil die halt komplett mit Handkameras gefilmt ist, was wir vorher auch noch nicht so hatten.
Danke. Ja. Danke, dass du das sagst, weil das ist nämlich das Erste, was mir aufgefallen ist. Ich denke so, die Kamera ist aber heute schief. Und dann fängt die Kamera auch noch an, hinterm Captain herzulaufen. Dann denke ich mir, oh, das hatten wir noch nicht. Das ist
neu. Ja. Ja, also so ein Dutch Angle, wie man das nennt, hat so ein bisschen schräg. Ja. Das macht alles so ein bisschen off, also hat so ein Gefühl von, irgendwas stimmt nicht. Ne? Obwohl es vielleicht auch, ich weiß gar nicht, ob das an der Stelle halt so sinnvoll ist, aber sie haben es halt gemacht irgendwie. Ja, sie treffen sich dann mit der Yamato mitten in der neutralen Zone und nehmen Kontakt mit diesem Captain Wally auf. Und der sagt, sie haben halt irgendwie größere Probleme an Bord. Und er vermutet ja auch, dass es vielleicht um Konstruktionsfehler in der Art des Schiffes handelt. Ja. Und meint, die hätten vielleicht mal ein bisschen besser überprüft werden sollen, bevor die rausgeschickt werden.
Ich frage mich an der Stelle vor allen Dingen, welche Szene haben sie zuerst gedreht? Weil die Brücke der Yamato ist ja die gleiche Brücke wie die von der Enterprise.
Ein bisschen umgebaut.
Und die haben ja offensichtlich nur die Schauspieler ausgetauscht und ein paar Paneele abgemacht und übers irgendwie da drüber gelegt.
Ja, ich meine, man sieht jetzt gar nicht so viel Interaktion zwischen denen. Wäre eigentlich kein Problem gewesen, das einfach aufzunehmen. Ne?
Ja, die haben wahrscheinlich vorher irgendwie Stand-Ins da gehabt, die den Text ihnen vorlesen. Ne?
Ja, genau. Wird wahrscheinlich so gewesen sein.
Im Gegensatz zu dem, was noch kommt in dieser Folge, weil die ist ja doch sehr animationslastig, wenn ich das mal so sagen darf. Also sie haben ja einiges da drin, was wahrscheinlich den Preis hochgetrieben hat. Ich möchte das an dieser Stelle nochmal erwähnen, wegen der letzten Folge.
Genau.
Wir haben ja am Anfang versprochen, dass ich es immer wieder erwähnen werde.
Ja, damit wir auch wissen, wo das Geld geblieben ist, was in der letzten Folge gefehlt hat. Naja. Der Wally erklärt dem Picard dann auch, was sie überhaupt da machen, wie sie dahin gekommen sind, weil er ist nämlich Gerüchten nachgegangen, dass sich der Planet der Ikonianer in dieser Gegend befindet. Ein uraltes, ausgestorbenes Volk, was mal vor Hunderttausenden von Jahren existiert hat.
So ist das.
Also schon eigentlich mehr Legende als alles andere. Und er meint halt dann tatsächlich, den Planeten Ikonia in der neutralen Zone lokalisiert zu haben.
Ja. An dieser Stelle frage ich mich als Erstes dann mal, sind eigentlich alle Galaxy-Class-Captains heimliche Archäologen?
Ja, das ist eine Frage, ne? Also ist das eine Voraussetzung? Vielleicht.
Weil der Chef von der Yamato scheint ja offensichtlich auch irgendwie so ein bisschen in die Richtung zu gehen.
Naja.
Ich habe hier dieses Artefakt. Was machen wir jetzt damit?
Ja, also man muss schon so ein bisschen so eine Indiana Jones-Ader haben, wenn man irgendwie Captain eines Galaxy-Class-Schiff werden möchte. Ja, dieser Wally nimmt halt an, dass man dann auf diesem Planeten halt auch noch eine Menge Technik finden kann, obwohl der Planet eigentlich tot ist. Und da der halt so in der Nähe des Romulanischen Imperiums ist, denkt er sich, ist vielleicht besser, wenn wir zuerst da sind, bevor die Romulaner da sind. Ne?
Ja.
Ja.
Kann ich ja auch wieder verstehen. Andererseits, so eine Wild Goose Chase, ich glaube, da ist die Sternenflotte jetzt auch wieder nicht unbedingt begeistert von.
Ja. Und
das klingt auch irgendwie so ein bisschen an, habe ich den Eindruck.
Ja, und die Ikonianer scheinen ja wohl wesentlich höher entwickelt gewesen zu sein als manch andere Zivilisationen in der Galaxis. Und da liegt wahrscheinlich noch so einiges auf dem Planeten rum, was auch interessant ist. Also auch wenn es, also Waffensysteme so, kann ja echt schon fatal sein.
Ja.
Ja. Nun ja, die Probleme auf der Yamato halten auf jeden Fall an. Der Riker schlägt auch noch vor, vielleicht die Besatzung rüber zu beamen.
Dafür ist es noch zu früh. Das machen wir jetzt lieber nicht.
Genau, was dann aber dann doch schnell sich zeigt, dass das nicht so eine gute Idee war, weil die Übertragung wird halt unterbrochen. Und Worf entdeckt bei der Yamato ein Versagen der Antimaterie-Eindämmungskammer im Maschinendeck. Und Picard versucht noch verzweifelt, Wally vor dieser Drohnenkatastrophe zu warnen. Aber der kriegt das schon gar nichts mehr mit, weil die Übertragung so verstümmelt ist. Und ein paar Sekunden später sehen wir dann, wie dann die Yamato explodiert, also zumindest der Antriebssektion, die Untertassensektion wirbelt noch durch den Weltraum und löst sich dann so auf, wie wenn man Stahlwolle anzündet. Weißt du, so ist die ganze Oberfläche aus, ne? Flammt so weg, wo ich mich auch frage, was ist passiert denn da überhaupt? Warum sollte das passieren? Aber egal.
Keine Ahnung, was die da für eine Animation übrig hatten im Keller.
Ja, und es ist alles, 1000 Besatzungsmitglieder sind tot und Schock.
Das ist die Stelle, wo ich dann mich frage, haben die nicht solche Nottransportgedönse, wenn irgendwas Schlimmes passiert?
Dass es war ja gar keine Zeit mehr und wahrscheinlich jetzt eh nicht funktioniert, ne? Also ich meine, die Yamato war eh schon voll.
Ja, ich dachte jetzt von der Enterprise aus, so nach dem Motto.
Die wollten ja nicht.
Die wollten ja nicht. Ja, aber ich hätte dem O'Brien im Transporterraum dann vielleicht doch mal gesagt, halt das Ding mal auf Vorrat.
Ja, wäre wahrscheinlich ganz gut gewesen, ne? Kurz nachdem das passiert ist, erscheint auf einmal ein romulanischer Warbird der Derridex-Klasse im Sensorbereich der Enterprise.
Jo. Ich finde so mal wieder, ich hatte eigentlich gedacht, dass du das jetzt wieder sagst, dass die 1000 Leute einfach so mit Frauen, Kindern und weiß ich nicht, Wahlen in die neutrale Zone schleppen, ist ja auch schon wieder mal.
Ja, es ist schon reichlich unverantwortlich von dem Captain da wegen seinen. Ja.
Nur für so ein Gerücht irgendwo.
Da hätte man wahrscheinlich auch einfach irgendwie ein Außenteam hinschicken können. Da hätte man jetzt nicht gleich ganze Galaxy Class hinschicken müssen. Was, wenn man mal bedenkt, ich meine, wie viele gibt es davon? Also,
und direkt eins der Flaggschiffe. Ja, also mindestens drei nehme ich ja mal an. Es gibt die Galaxy, die Yamato und die Enterprise.
Ja, stimmt, mindestens, ja. Ja, die Enterprise-Crew, insbesondere Picard, wollen halt herausfinden, ob vielleicht dieser romulanische Warbird in der Zerstörung der Yamato irgendwie beteiligt ist oder dafür verantwortlich ist. Es meldet sich dann Subcommander Taris von diesem Schiff, der Hakona. Beide beschuldigen sich erstmal der Tatsache, dass sie beide in der neutralen Zone sind. Keiner hat eigentlich da was verloren.
Ja, diese neutrale Zone scheint für mich immer mehr so ein Vorschlag zu sein. Nicht unbedingt.
Ne? Genau, es ist eher so, ist wie so eine Rasenfläche, wo so ein Schild dran steht, wo man aber trotzdem die Abkürzung nimmt. Ja, ja, so in etwa.
Ja, aber Vorsicht, wenn man es ins Blumenbeet tritt, dann Todesstrafe.
Ja, also so in etwa. So ist es, genau. Ist immer dasselbe.
Ja, was ich noch sagen wollte, schicke Ohren. Und Klamotten vor allen Dingen. Die Klamotten, die sie anhat, da sehen wir zum ersten Mal die Romulaner mit diesen schrecklichen 80er Jahren Schulterpolstern.
Sie hatten ja schon mal Kontakt zu den Romulanern, aber da waren die Kostüme ja schon ähnlich, aber es ist schon mal ein bisschen ausgeklügelter.
Solche Schulterpolster haben wir jetzt erst.
Ja, ja, es sieht schon ganz, also sieht schon ganz cool aus eigentlich. Zumindest kann diese Taris bestätigen, dass sie nichts damit zu tun hatten.
Ja.
Nachdem sie dann halt mehrere Anschuldigungen ausgetauscht haben.
Ja, und beide so husch, husch ins Körbchen, geh weg.
Ja, ja, tarnt sich die Hakona und wieder und die Crew der Enterprise beginnt halt die Zerstörung der Yamato zu untersuchen. Dann gibt es halt eine Besprechung in der Beobachtungslounge, wo der Jordi LaForge anhand so eines Querschnitts auf dem Bildschirm halt erklärt, wie die Antimaterie-Eindämmung an Bord der Yamato halt versagen konnte.
Und der Picard so, das kann gar nicht sein.
Das kann
Was erzählst
alles.
Du mir hier?
Na, es gibt ja echt verschiedene Absicherungssysteme und so. Genau. Und auf jeden Fall ist klar, die Romulaner sind nicht dafür verantwortlich gewesen. Mhm. Man zieht dann immer noch die Möglichkeit in Betracht, dass es ein Konstruktionsfehler des Raumschiffs war. Mhm. Oder beziehungsweise der Galaxy-Klassen an sich. Also wäre es auch möglich, dass das auf der Enterprise auch passiert.
Schön finde ich auch, wie der Picard dann so ganz besorgt fragt, aber ihr arbeitet doch dran. Und die zwei, so der Geordi und der Data, nö, wir sitzen im Maschinenraum und drehen Däumchen. Ja, natürlich arbeiten wir da dran.
Naja, klar. Hat er sie angepisst? Ich weiß ja gar nicht mehr.
Naja, nee, also es war schon, glaube ich, mehr so besorgt, weniger angepisst, als mir so nach dem Motto, arbeitet mal dran, ne? So, Hilfe, mein armes Schiff.
Ja, genau. Also nachdem die Romulaner entlastet wurden, schlägt Kanzler Troy vor, die neutrale Zone zu verlassen. Doch Picard sagt, dass sie so lange da bleiben werden, wo sie sind. Denn wenn es sich um Fehler handelt, könnte es sein, dass was mit der Yamato passiert, ist halt auch mit der Enterprise passiert. So.
Ja. Ja. Ich darf aber an der Stelle gerade nochmal vorschlagen, ist, dieses Schiff hat eine besondere Funktion. Das kann man in der Mitte so durcheinander auseinanderknipsen. So wie so ein.
Ja, man könnte es aufteilen, ja.
Ne, man könnte also die Leute, die man nicht unbedingt braucht, aus der neutralen Zone rausschicken und
Familien,
dann investigieren gehen.
Kinder, Hunde, Welpen. Könnte man.
Genau so.
Ja.
Gut, das ist jetzt vielleicht zu teuer gewesen, um das zu animieren, aber ich meine, bei dem Scheiß, den wir sonst so sehen in dieser Folge, wäre das jetzt auch nicht so schlimm gewesen. Aber wir nehmen
die
das Ganze
Szene gibt's
mit.
Doch schon. Die Abkopplungsszene hätten sie einfach wieder, aber gut, machen sie halt nicht. Sie hätten das viel öfter einsetzen können in der Serie.
Ja, viel öfter. Mhm. Ja, aber dann ist es halt nicht so dramatisch offensichtlich. Wenn Frauen, Kinder und Hundewelpen bedroht sind, dann ist es offensichtlich dramatischer.
Ja, anscheinend. Ja, während dann die Untersuchung weitergeht, durchsucht Captain Picard Walis persönliches Logbuch auf seinem Monitor im Bereitschaftsraum, wo ich mich halt gefragt habe, wieso haben die Logbucheintragungen?
Ja, die haben offensichtlich den gesamten Computerinhalt von der Yamato runtergeladen, bevor sie explodiert ist, scheinbar.
Also ich glaube,
das wird ja
so
irgendwie erwähnt, so wie diese Übertragung ist fertig, noch bevor wir da ankommen oder irgendwie sowas ganz am Anfang.
Siehst, habe ich gar nicht so mitbekommen, weil ich habe mich echt gefragt, dass ich hatte erst gedacht, vielleicht werden alle Logbucheinträge automatisch an die Sternenflottenhauptquartier gesendet. Ja, genau. Und dann kannst du es halt abrufen, weil das wäre ja irgendwo sinniger, als wenn, wo kommen auf einmal die Daten her? Wieso hatte die, wenn die Yamato explodiert ist, ist es ein bisschen spät, um jetzt an die Daten zu kommen. Aber anscheinend hatten sie schon vorher. Das habe ich so nicht mitbekommen. Okay.
Ja. Leider gab es 1989 offensichtlich die Idee einer Cloud noch nicht.
Ja,
aber dann musste das noch manuell gemacht werden.
Die Idee eines Computervirus anscheinend doch auf jeden Fall schon mal.
Ja, vor allen Dingen, war das nicht gerade diese Zeit, wo diese Viren wie I Love You und wie hießen die anderen nochmal durch die Gegend gingen?
Das ist 1989 gewesen, aber noch gar nichts unterwegs. Da gab es noch nicht mal Computer im normalen Sinne. Also bei Universitäten und Banken vielleicht. Aber na ja, gut, manche Leute hatten auch einen PC, ja, das stimmt.
Es gab angeblich auch Viren für einen 64er, also insofern.
Wie hätten die drauf kommen sollen? Übers Internet?
BTX.
Entschuldigung. Über Disketten höchstens, ja.
Ja, Disketten tauschen auf dem Spielplatz.
Der Picard sucht dann halt in den Einträgen von dem Vale halt ein bisschen spezifischer nach den Worten Romulaner oder Ikonianer und bekommt dann einige Einträge angezeigt, in denen Vali dann halt beschreibt, dass er ein ikonianisches Artefakt bekommen hat.
Auf irgendeinem komischen, obskuren Planeten vor allen Dingen. Das
wahrscheinlich so ein Schwarzmarkt für irgendwelche Artefakte. Ja. Ist auch so. Was sind das für Methoden? Haben die nichts anderes zu tun?
Ja. Irgendwie es ist also keine seriöse Forschung oder sowas. Also,
Ja, und ein weiterer Eintrag ist halt über die Lokalisierung dieser ikonianischen Heimatwelt und darüber, dass sie halt eine weit entwickelte Technologie hatten. Dann gibt es einen Eintrag auch darüber, dass es rätselhafte ikonianische Sondenscan gab, was Picard schon ein bisschen hellhörig werden lässt. Ja, genau. Und dann halt auch, dass es zunehmend gefährliche Systemausfälle auf dem Schiff gibt und dass er vorhat, Picard zu kontaktieren, damit er im Zweifel dann für ihn weitermachen kann.
Genau.
Ja.
Das ist so, ich fühlte mich an dieser Stelle ein bisschen an ein billiges RPG erinnert, so nach dem Motto, jetzt kommt hier das Quest, nimmst du es an?
Ja.
Und der Picard so, ja, ich nehme diesen Quest an.
Da gab es doch damals auch dieses Star Trek-Spiel und auch diese verlorene Zivilisation gesucht haben.
Habe ich letztens das Manual wiedergefunden beim Aufräumen.
Wie hieß denn das Spiel noch? Das fand ich aber ganz cool eigentlich. Das war halt so ein Point-and-Click-Adventure im Grunde mit den Originalstimmen und so. Das war ganz cool. Es hatte nämlich auch so eine ähnliche Story irgendwie mit so einer verlorenen Zivilisation. Da muss man auch so Sachen rausfinden und so.
Ja.
Das war ganz nett.
Vor allem so von From Beyond the Grave. Ne? Also der Vale sagt ihm das ja, er ist schon längst tot und dann kriegt er diese Nachricht.
Stimmt. Da kann Picard natürlich auch nicht anders, weil er ja genau so ein Archäologie-Nerd ist. Also der muss ja unbedingt mitmachen. Nun ja.
Die Nerds unter sich, genau.
Dann möchte er halt den Bereitschaftsraum verlassen, wo die Tür schon nicht aufgeht. Ja.
Es macht wirklich genau dieses Geräusch, wie wenn jemand die falsche Antwort beim Quiz gibt.
Und mir wäre es viel lieber gewesen, wenn er direkt vor die Tür gelaufen wäre. Das wäre richtig nice gewesen, aber nein, hat er nicht gemacht. Naja, ist auf jeden Fall ein bisschen überrascht von der Fehlfunktion. Schenkt ihm nicht zu viel Beachtung. Und dann schauen sie sich zusammen auf der Brücke Aufzeichnungen von diesem Scan durch diese ikonianische Sonde an, die auch in dem Logbuch drin war. Und der Data kann halt die Koordinaten bestimmen, wo das Ereignis stattgefunden hat. Und Picard beschließt, die Enterprise zu diesem Planeten zu bringen. Ne? Also
ist richtig sinnvoll, weil alle sind tot vom anderen Schiff. Und jetzt sinnvoll ist, dasselbe zu machen, was die gemacht haben.
Ja, das ist schon seltsam. Und zumal es ja noch viel näher an der romulanischen Seite der neutralen Zone liegt. Übernehmen sie trotzdem halt die Mission der Yamato.
Vor allem die Romulaner hatten sich ja als letztes, als wir sie gesehen haben, erstmal getarnt und wir wissen jetzt gar nicht, was die so treiben. Und
genau.
Die sind bestimmt voll begeistert, wenn jetzt die Enterprise noch weiter da reinfliegt.
Ja, das haben die irgendwie auch vergessen, dass sie noch da waren. Ne? Sind getarnt. Ja, dann können sie auch nicht schießen, scheiß drauf. Sollen die auch machen, was sie wollen. Ja.
Genau. Es ist eine neutrale Zone, hier kann jeder machen, was er will.
Genau, ist richtig.
Nur nicht ins Blumenbeet trampeln.
Genau. Ja, der Riker ist auch gar nicht so davon begeistert, dass sie dahin fliegen wollen, aber ja, ne, irgendwie. Der Picard glaubt halt, also wenn sie ja zuerst ankommen, in diesem ikonianischen Heimatplaneten und sie vielleicht in die Technologie bekommen, können sie wahrscheinlich vielleicht noch einen Krieg verhindern, eher als wenn die Romulaner dahin fliegen und zuerst Oberhand da haben. Nun ja, auf dem Weg dahin gibt es dann so eine, ich weiß nicht, so eine Establishing-Szene mit dem Wesley, weil der Wesley kommt halt zu Captain Picard ins Büro und...
Ich hab Fragen!
Ja, genau.
Er muss zu seiner Vaterfigur gehen, um Fragen zu stellen.
Genau.
Ich denke schon, jetzt kommt so eine Aufklärungsstunde.
Ja, er klärt ihn halt über die Ikonianer auf, die halt technologisch sehr fortschrittlich waren und Gerüchten zufolge in der Lage waren, ja sozusagen wie auf magische Weisen auf einem Planeten einfach zu erscheinen. Also sozusagen ja wie ganz weite Ferntransporte sozusagen. Ja. Sie wurden anscheinend früher auch die Dämonen der Luft und der Dunkelheit genannt. Also alles sehr, keine Ahnung. Also.
Klingt immer mehr nach so einem RPG.
Ja, ne?
Vor allen Dingen vergleicht er die Ikonianer auch noch mit Marco Polo, also mit der Entdeckung Chinas durch Marco Polo, als der da Dinge entdeckt hat, wunderbare goldenes Zeitalter sozusagen aufgetan hat.
Ja, weil der Wesley ja gesagt hat, er hielt diese Ikonianer immer nur für einen Mythos und er meinte ja auch, in China hielt man auch nur für einen Mythos, bis Marco Polo da war. Ist auch wieder so eine sehr eurozentrische Sicht natürlich, aber...
Ja, ich überlege, was die Chinesen darüber wohl denken.
Ja, ob die mir darüber nachgedacht haben, ob Europa ein Mythos ist oder ob die überhaupt sich überhaupt Gedanken darüber gemacht haben. Ist die Frage. Hatten sie wahrscheinlich nicht nötig.
Die hatten andere Probleme.
Ja.
Die waren damit beschäftigt, Papier zu erfinden.
Ja. Also Picard merkt aber dann eigentlich auch, dass Wesley jetzt nicht mit ihrem archäologischen Interesse des Captains interessiert ist. Und Wesley gesteht dann halt, dass er nicht darüber aufhören kann, darüber nachzudenken, dass ja so viele tausend Menschen auf der Yamato plötzlich tot sind. Ich meine, das wird natürlich realer dadurch, aber ich meine, diese Situation besteht bei denen ja eigentlich im Grunde immer, dass das passieren könnte, dass ihnen das jetzt erst so aufgeht.
Aber er denkt
so
zum ersten Mal darüber nach. Das ist wieder so ein typisches Beispiel dafür, dass die Sternenflottenoffiziere alle so ein bisschen in ihrem Elfenbeinturm sitzen und nicht so, also die sind nicht so nah an den Sachen dran, wie sie immer tun. Also darüber nachgedacht, dass der Wesley da jetzt in eine Organisation eintritt, wo man auch vielleicht irgendwann mal den Geist aufgibt, weil Scheiße passiert.
Ja, und also Wesley findet ja, also er versteht halt nicht, wie das Picard und Riker nicht nahe gehen könnte, warum die das so leicht verkraften können. Wo Picard jetzt sagt, dass das
so leicht ich das gar nicht kenne.
Ja, man merkt das aber nicht. Weißt du, der sagt das halt, aber es kommt jetzt nicht so rüber, als wenn er das wirklich so auch meint. Man versteht einfach, man weiß auch gar nicht genau, was sind denn bitte die Coping, was sind denn hier die Mechanismen, um damit umzugehen. Das ist ja einfach nur stoisch.
Ich bin auch ein bisschen, es wird ja nicht weiter erklärt, weil in diesem Moment sein Replikator ja diese Fehlfunktion hat und statt Earl Grey Tea Hot diese komische Pflanze von Keiko da aus dem Ding rauspustelt.
Ja, so ein kleines Ikebana-Gesteck, ne, irgendwie.
Ja,
das ist übrigens das erste Mal, dass das erwähnt wird, dass er den Earl Grey Tea trinkt. Also dieses Tea Earl Grey Hot ist die erste Mal in der Serie, dass er es sagt. Und im Deutschen haben sie herausgemacht, bitte eine Kanne Tee. Was sie zum Glück später dann auch irgendwie mal dann korrigiert haben.
Ja, also das ist wollte ich gerade sagen, das ist aber
Synchro
komisch.
Synchro halt, ne? Interessanterweise, was da rausgekommen ist, sah ein bisschen aus wie ein Mai Tai, den ich schon mal getrunken habe, wo auch ganz viel Pflanzen oben drin waren. Ja.
Ist dir eigentlich aufgefallen, dass der Wesley da ein so ein Haar rausstehen hat? Das hat mich so total, scheiß HD-Aufnahme, das ist, früher konnte man das nicht sehen, aber in dieser Porträt-Einstellung hat er wirklich so ein Haar stehen. Steht da oben raus. Einziges, das wir beim Haareschneiden vergessen haben. Ich habe die ganze Zeit gedacht, mach das weg.
Ich verstehe es auch nicht immer. Also manchmal, wenn man so Maske macht und denke ich mir mal, guck mal nicht genauer hin. Naja. Aber witzig an dieser Szene fand ich auf jeden Fall, wie Picard das dann kommentiert mit diesem Blumentopf statt dem Tee.
Ja, von wegen, das habe ich nicht bestellt.
Das hätte nicht passieren dürfen, sagt er irgendwie sowas in die Richtung. Ne? Ja, genau. Der LaForge beginnt halt zu vermuten, dass die ikonianische Sonde etwas mit der Zerstörung der Yamato zu tun hat.
Ach.
Hat aber keine Erklärung für die scheinbar zufällig auftretenden Probleme, die jetzt halt
auf der Enterprise noch jetzt, keine... Ja,
die jetzt auf der Enterprise auch auftreten. Geordi muss halt rausfinden, was schiefläuft, angespornt vom Captain. Ne? In der Zwischenzeit kommen sie
jetzt
halt...
Jetzt mach mal.
Ja, in der Zwischenzeit kommen sie halt auf der Heimatwelt der Iconia an und da stellen sie fest, dass der Planet etwa 200.000 Jahre zuvor aus dem Orbit weitgehend zerstört wurde. Sie finden aber noch eine kleine Energiesignatur auf dem Planeten und da wird dann schon bald irgendwie auch eine Sonde in Richtung der Enterprise gestartet.
Ja.
Picard sagt noch LaForge, dass er ihn bei seinen Untersuchungen unterstützen möchte, indem er die Sonde mit einem Traktorstrahl einfängt, aber die Sprechanlage fällt aus. Mal wieder eine Fehlfunktion. Und,
im dramatisch korrekten Moment vor allen Dingen.
Ja.
Weil der Geordi so,
ja. LaForge scheint gerade irgendwas rausgefunden zu haben und will es unbedingt dem Captain sagen, kann es aber nicht. Und dann rast er irgendwie los, will zum Turbolift, der erste geht nicht, dann geht er zum nächsten und landet dann in einem Turbolift, der reichlich viele Fehlfunktionen hat. Also beziehungsweise denke ich mal, dass die Trägheitsdämpfungsstabilisatoren ausgefallen sind, weil das Ding rast los, er wird an die Wand geworfen, er wird an die Decke geworfen, dann wieder runter. Also ja, wahrscheinlich wäre das so, wenn das nicht stabilisiert ist, ne?
Genau, da wird er auf der Brücke ausgespuckt mit seinem Visor in der Hand. Stopp die Zeremonie! Nein, das war was anderes.
Aber er wird wirklich komplett über die ganze Brücke geschmissen. Ne? Visor auch durch die Gegend geflogen, ist erstmal blind eigentlich. Riker muss ihm erstmal wieder aufhelfen. Dann kann er gerade noch verhindern, dass sie irgendwie Kontakt mit dieser Sonde haben und sagt dem Picard halt, dass sie abschießen müssen. Was sie dann auch machen. Zum Glück, weil hätte die Sonde jetzt irgendwie einen Kontakt mit der Enterprise gehabt, hätte sie ja die Enterprise scannen können und hätte dann wahrscheinlich das Schiff noch mehr verseucht mit irgendwelchen Fehlfunktionen.
Ja, so ist das. Diese ganze Szene erinnert mich so ein bisschen an Renn, Lola, Renn. Schnell, Renn.
Ja, das stimmt. Ja, muss ja wirklich, also ist ja schnell
das ganze
unterwegs.
Schiff. Ja, vor allen Dingen, das ist ja groß, dieses Schiff, ne? Diese ganze Reise vom Maschinenraum bis hoch zur Brücke dauert ja irgendwie weniger als eine Minute, schätze ich mal. Das ist ja doch relativ zackig abgehakt.
Ja, ich meine, kein Wunder, dass dann durch die Gegend geschmissen wird, wenn teilweise
genau
was ausgefallen ist. Ne?
Wollte
das
ich hinaus. Ja wirklich, also wenn da irgendwie die Trägheitsdämpfer nicht funktionieren, dass der dann an der Wand klebt, kann ich mir vorstellen.
Wenn er eine Decke geklebt hat, muss er auch irgendwann wieder runtergefahren sein. Aber es gibt
ja aus Gründen. Wahrscheinlich war da auch die Fehlfunktion für zuständig. Keine Ahnung.
Also fand ich auf jeden Fall eine recht effektive Sequenz irgendwie. Es war schon mehr oder weniger glaubhaft.
Ja.
Abgesehen von der abgesplitterten Farbe oben an dem Holzdecke von dem Turbolift,
die
man HD sieht.
Gedreht.
Ja, wahrscheinlich ist das währenddessen passiert.
Was mich so ein bisschen wundert, ist, dass nach 200.000 Jahren auf diesem komischen Planeten überhaupt noch was funktioniert. Also wenn ich so unsere Technik hier sehe, die so um uns herum steht, dann muss das ja doch schon stabiler sein, was die da haben.
Das war eine überlegene Zivilisation offensichtlich, aber nicht überlegen, noch nicht abgeschossen zu werden.
Ja, das Zweite, was mir so aufgefallen ist, wenn das da jetzt 200.000 Jahre diese Energiesignatur gegeben hat, da ist nie mal einer nachgeguckt gegangen, das hat keiner mal mitgekriegt. Ich meine, dieser Planet scheint ja mehr oder weniger bekannt zu sein irgendwie. Das ist ja nicht so, dass die jetzt da hinfliegen und denken, oh, da ist ja ein Planet, den haben wir ja noch nie gesehen.
Er befindet sich auf jeden Fall in einem Bereich, wo, zwischen zwei größeren Mächten.
Da war
also, man sollte meinen, dass das schon irgendwie ein bekannter Planet ist, aber vielleicht hat er sich wirklich jemand interessiert.
Keine Langstreckensensoren und so ein Scheiß, das weiß doch nicht. Das werden die doch wohl rauskriegen. Wie groß ist die neutrale Zone? So riesig ist sie ja nun auch nicht.
Ich habe keine Ahnung, wie breit neutrale Zonen sind. Wird das irgendwo erklärt?
Eine ein Lichtjahr breite Pufferzone? Nein, das glaube ich dann aber auch nicht. Das ist ein bisschen sehr schmal.
Hört sich für mich jetzt auch eher unwahrscheinlich an. Nachdem das Schiff dann jetzt vorerst durch LaForge gerettet worden ist, erklärt er dann in der Beobachtungslounge, dass diese ikonianische Sonde ein außerirdisches Computerprogramm übermitteln kann, das die Software nach ihrem eigenen Bild umschreibt. Also es handelt sich eigentlich um Computervirus, was das Teil da mit sich trägt. Dieser Virus war auf jeden Fall die Ursache für den Systemausfall auf der Yamato. Da die Enterprise von der Sonde nicht gescannt wurde, aber sie vorher das Logbuch von der Yamato runtergeladen haben, vor der Zerstörung, ist halt ein Teil dieses Fremdprogramms halt auch auf der Enterprise gelandet, aber halt nicht in so einem Umfang, wie es bei der Yamato gewesen ist. Also es kann sich anscheinend nur langsamer ausbreiten. Keine Ahnung, wie plausibel das ist, das musst du als Informatiker sagen.
Nein.
Nee, nicht wirklich, ne?
Ich sag da nichts zu, weil dann kriege ich wieder, dann kriege ich nachher wieder zu hören. Da war es jetzt aber hart.
Okay.
Nein. Also wie einer von denen, war es der Data oder war es der Jordi selber, die sagten von wegen, das wäre ja schon ganz hervorragend, muss ja ein tolles Programm sein, dass ich das an eine fremde Computerarchitektur so schnell anpassen kann und überhaupt und sowieso. Und ich denke mir so, ja nein, also wenn das Code ist, den der Computer nicht ausführen kann, dann ist das Code, den der nicht ausführen kann. Was soll das? Also nein, nein. Ja, es sei denn, die haben so eine universelle Sprache, keine Ahnung, Python, überall läuft Python.
Genau. Auch auf 200.000 Jahre alten Sonden.
Ja, wahrscheinlich. Irgendwie sowas.
Ja. Ja, das ist das Schiff halt auch betroffen und viele Systeme versagen ja auch schon. Und Data erwähnt so nebenbei auch, dass Pulaski ihre Angestellten mittlerweile nur noch durch die Tunnel gehen lässt. Sie meint die Jeffreys-Röhren, oder?
Ja, ich denke,
das heißt
ja.
Aber
ich stelle
dann auch
das
nicht
vor,
so
wie die alte Frau durch die Jeffreys-Tubes durchkriechen muss.
Ja, das wobei ich mir auch denke, ich meine, auf diesem Schiff, da muss es auch sowas wie Treppenhäuser, also Treppen geben. Also
sollte man meinen. Wenn der Turbolift mal wirklich nicht funktioniert, dann sollte man irgendwie anders. Ja, also es gibt wohl Leitern, ja, die haben wir ja schon mal gesehen.
Tja, es gab ja mal diesen Menschen, der mit diesem 3D-Programm die komplette Enterprise nachgebaut hat. Und wenn du kannst auch hinten neben dem Beobachtungslounge kannst du auch eine Treppe runtergehen in die nächste Etage. Das ist alles da drin. Also es gibt Treppen. Ja. Mal, warum müssen die durch irgendwelche Gänge kriechen, um von einem Deck zum anderen zu kommen? Es ist jetzt kein U-Boot oder so. Also da ist genug Platz.
Aber es passte gerade ins Drehbuch.
Ja.
Vielleicht ist das auch nur eine Strafe, dass die Pulaski die da durchschickt. Jeder, der wieder irgendwas gesagt hat, der Data ist aber doch ein netter Mensch, ab in die Jeffreys Tube.
Ja, wahrscheinlich. Ja, sie ist ja, man merkt es ihr auch an, dass sie ziemlich gestresst ist, weil man sieht sie nämlich in der nächsten Szene in der Krankenstation, also ihre Szene, die sie in dieser Folge hat, die 3 Minuten mal wieder, wo sie dann erstmal einen Mitarbeiter zuquakt, der überhaupt nichts dafür kann, dass das Schiff Fehlfunktion hat, der auch dann wirklich so sehr genervt ist.
Das ist so ein Praktikant, der da steht. Ja. Der hat nicht mal Pips am Revers. Der gehört irgendwie, der ist einfach
nicht mal
nur da.
Habe ich gar nicht gesehen. Aber okay.
Also ich habe keine Pips gesehen. Ich weiß es nicht. Ja. Und sie ist so dran, so von wegen, alles so scheiße hier, warum habe ich mich hier versetzen lassen, was mache ich hier eigentlich?
Genau, ja. Ja, es ist also wirklich, der kann ja auch nichts dafür. Und dann muss sie dann noch jemand anderem helfen, der irgendwie ohne technische Unterstützung nicht in der Lage ist, ein Bein zu schienen und sie ihm halt dann vorschlägt, das Bein bitte mit Holz oder Plastik zu schienen und irgendwas drumherum zu binden. Wo
das
er meint,
ist doch keine Medizin.
Ja, genau, da findest du das Mittelalter so in etwa. Und
ganz
meint,
genau.
Ja, das hat aber immer
die alte Frau darf man aus dem Krieg erzählen.
Ja, so genau. Das haben wir früher immer so gemacht, damals im Klingonischen Krieg. Keine Ahnung,
Dann nehmen sie einfach diesen Akkuschrauber und jagen da eine Fünferschraube rein.
Dann nehmen sie einen Holzhammer.
Genau. Ab das mit dem Tacker versucht. Aber das war ein anderer Film. Ja.
Aber das ist dann auch schon alles, was wir von der Pulaski in dieser Folge sehen, weil da musste mich wieder zu, was war es, L.A. Law oder so.
Irgendwie sowas, ja. Aber sie war da.
Eindrückliche Szene. Man durfte wieder rumkeifen und sich beschweren und ist dann wieder weg.
Ja.
Nun ja.
Ich finde das so total geil, dass sie da diesen Typen anmacht, der wirklich, der steht so da.
Ja. Und auch voll genervt dann hinterher. So.
Ja.
Ja. Dachte sich wahrscheinlich auch, dass man wird hier nicht mal bezahlt für den Scheiß. gibt ja kein Geld.
Praktikant halt, ne?
Ja, generell, ist ja egal. Du bist ja nicht bezahlt, es gibt ja kein Geld. Also lässt dich einfach so von deiner Chefin anmaulen, ohne dass du dafür was zurückbekommst. Außer ein Bett auf einem Schiff, was jederzeit explodieren kann.
Also, die Motivation hinter den ganzen Sachen ist mir auch noch nicht ganz klar.
Ja, ja, um sich selber zu verbessern, wie der Picard sagt. Alle zusammen können wir weiterkommen und sind mehr als die Summe unserer Teile. Aber ja, stell du dich da mal hin auf die Krankenstation, Picard.
Genau. Ja, vor allen Dingen auch der Typ mit dem, wir schienen das jetzt mit Holz und Plastik oder wie war das. Der fällt ja fast was aus dem Gesicht.
Ja. Ich meine, aber da hat sie ja einen Punkt. Ne? Ich meine, das sind echt Techniken, die auch erst in der Zukunft irgendwie beherrschen sollten, weil du weißt ja nie, wo du landest und musst ja auch irgendwie zurechtkommen. Ich meine, die kannte ja auch ihre Kräuter, also so gesehen. Ne?
Ja, vor allen Dingen müssten ja eigentlich auch alle mal irgendwie so ein Survival-Training gemacht haben, dass wir irgendwo in der Wildnis ausgesetzt worden sind. Und solche Sachen sollte man dann vielleicht doch doch wissen, wenn man jetzt vielleicht mal gerade nicht,
man sollte sich,
was auch immer. Wie nannte sich dieses Gerät, was er da benutzen wollte? Nitter oder irgendwie sowas?
Keine Ahnung.
Keine Ahnung, ich habe es vergessen.
Irgendwas, was wieder irgendeinen Strahl auf irgendwas am Körper drauf macht und dann ist es geheilt.
Ja,
es ist auf jeden Fall ein bisschen unrealistisch, dass der nicht weiß, wie das geht, aber naja. Ja. Währenddessen sind Geordi und Data im Maschinenraum damit beschäftigt, die Probleme zu beheben. Und LaForge macht irgendwelche Eingaben an seiner Konsole und kriegt einen gezwiebelt. Ne? Und,
Ja, aber wie? Die üblichen Lukas-Blitze, die da aus der Konsole schießen.
Ja, genau.
Als ob der Imperator selber da drin wohnen würde.
Ja, und, aber Data eilt dann auch zur Rettung und dann stellen sie auf jeden Fall fest, dass sie doch...
Ja, vor allen Dingen, wie er zur Rettung eilt, finde ich so schön. Er schleudert ihn durch den ganzen Raum irgendwie so nach dem Motto, schwupps, das war jetzt ein bisschen fest, so guckt er auch.
Ja, man musste halt von der Konsole weg, ne? Ja.
Ja, es ist aber immer noch besser, als wenn es auf dem ganzen Maschinendeck wieder nach verbranntem Fleisch riecht.
Das
ist immer so, das kriegt man so schlecht raus. Man kann da so schlecht lüften.
Das, ja, wahrscheinlich ist das so. Auf jeden Fall stellen sie fest, dass sie doch sehr unterschiedlich gebaut sind. Also was auch Resistenzen von Elektroschocks angeht wahrscheinlich.
Ja.
Picard stellt dann irgendwie mal fest, dass er ja doch einiges über den Planeten weiß, also die Information hat. Und in Anbetracht dessen beschließt er halt, gegen den Widerstand von Riker das Außenteam auf die Oberfläche des Planeten zu führen, um mehr zu erfahren. Also wo Riker auch sagt, darüber haben wir doch schon geredet. Das geht so nicht. Sie können das nicht tun. Das sind hier der Captain. Also,
genau, ich bin der Captain. Ich kann machen, was ich will.
Ja, so in etwa. Ja, aber der Picard lässt sich da irgendwie gar nicht in die reinreden.
Ja, ist ja auch logisch. Wenn um einen herum das Schiff auseinanderfällt, dann beamt man mal schnell auf den Planeten runter. Würde ich auch machen.
Ja, genau. Ja, das macht er dann mit Data und Worf zusammen.
Vor allen Dingen der O'Brien so, ich bin mir nicht so sicher, ob wir unten in einem Teil ankommen.
Ja, deswegen, also...
Haben die eigentlich keine Shuttles auf dem Scheißschiff?
Habe ich mir auch
mal gedacht. So eine Frage nebenbei.
Das wäre eigentlich jetzt genau die Option gewesen, jetzt einen Shuttle zu benutzen, so...
Warum? Oder den Transporter im Shuttle, das ist ja auch eine Option. Also.
Wow, ich meine, hast recht wahrscheinlich, obwohl, weiß man auch nicht, sind die Shuttles unabhängig von der Enterprise, ist da noch nichts in die Systeme übergesprungen?
Du meinst, weil die eingestöpselt zum Laden sind, ist der Virus da auch schon drauf, das kann natürlich sein.
Das ist natürlich schwierig, ne? Aber ein Shuttle wäre auf jeden Fall irgendwie noch die sicherere Option gewesen, als jetzt sich dazu also beamen zu lassen.
Ich stelle mir das gerade vor, so ein Star Trek Shuttle mit einem USB-Stecker hinten im Hinterhalt,
ja,
gerade geladen. Warum sage ich solche Sachen und warum stelle ich mir das dann so bildlich vor?
Ich finde das vollkommen in Ordnung.
Müssen die auch immer so zweimal rumdrehen, bis der USB-Stecker richtig drin ist? Oder haben die schon USB-C?
Muss erstmal vorwärts oder rückwärts reinfliegen und dann wieder vorwärts. Aber das hatten wir ja schon festgestellt, dass die Enterprise an sich ein riesengroßer USB-Stecker ist für die Binären.
Ja, irgendwie schon.
Ja.
Oh, ich darf das F-Wort nicht wieder sagen, du hast mich letztes Mal ausgepiepst.
Aber nur in der Vorschau.
Also, dann ist ja gut.
Ja. Ja, also als die drei dann weg sind, weggebeamt sind, enttarnt sich dann das romulanische Schiff auch wieder in der Nähe der Enterprise.
Da.
Die sind mich anscheinend mitgekommen, die wussten, wo es hingeht, weil hat ja keiner mehr auf sie geachtet, so in etwa.
Ja.
Das romulanische Schiff versucht dann halt Photonentorpedos abzufeuern, scheint aber...
Oder auch nicht, man weiß es nicht
so
genau.
Ja, es scheint ähnliche Probleme zu haben wie die Enterprise. Es geht dann so irgendwie auch bei der Enterprise Schutzschilde hoch, Phaserbanken
oder
hoch,
nicht.
Wieder runter, Schutzschilde wieder runter und die Troy ist entweder schon so gestresst von der ganzen Situation oder was weiß ich, dass sie schon anfängt zu dissoziieren, von wegen so, hey, das wäre ja ganz lustig, wenn es nicht so gefährlich wäre.
Ja.
Also, so.
Er holt mich hier raus.
Ja, weiß man auch nicht so genau, was mit dir gerade abgeht, dass sie das so witzig findet.
Ja. Ich finde diese ganze Szene so ein bisschen absurd, weil warum ist eigentlich der Wesley dafür zuständig, die Schilde rauf und runter zu fahren, wenn hinten an der Konsole die Urlaubsvertretung vom Worf steht?
Ja, ich weiß nicht, ob er dafür zuständig war oder ob es einfach nur ihm aufgefallen ist und er es einfach kommentiert hat, aber nee, er sollte die Schutzschilde auch hoch und runter machen.
Captain hat gesagt, Wesley, mach die Schilde an.
Der Riker hat es gesagt, ja genau.
Ach, der Riker ist ja gerade der Chef.
Genau.
Ja. Ja, also es ist ja nicht so, dass das Extra hinter dem Worfschen Bogen haben sie ja schon bezahlt. Die hat ja schon eine Sprechrolle. Wie heißt das Ding denn, diese komische taktische Konsole? So heißt das Tier.
Richtig. Der Worfsche Bogen. Sehr schön.
Ja, mir fiel gerade nichts Besseres sein. Dummheit macht auch kreativ. Ich sag's dir.
Ich merke, ich werde das so notieren.
Ja, notier das mal.
Hört sich auch, das hört sich auch irgendwie nach was Medizinischem an. Sie haben da eine Krümmung an dem Worfschen Bogen.
Ja, also ich weiß nicht, keine Ahnung. Jedenfalls, dieselbe Frage hatte meine Frau ja auch und die sagte dann von wegen, also ich fragte dann so, warum kann die das nicht machen? Und sie sagt, weil ihre Frisur im Weg ist. Weil die hat ja auch wieder so ein Hochsteckding da oben.
Ja, die hat auch eine recht, kässe Frisur, das stimmt, auffällig. Ja. Zumindest schließt Riker aus der Situation, dass sie nicht von der von dem romulanischen Schiff abgeschossen worden sind, dass die genau dieselben Probleme haben und anscheinend sich auch irgendwie infiziert haben mit einem Virus. Sie lassen aber dann doch die Schutzschilde oben, als es dann wieder funktioniert.
Bis sie dann wieder ausfallen.
Ja, was aber dann auch bedeutet, wie Wesley anmerkt, dass das Außenteam halt nicht hochgebeamt werden kann.
Ja.
Anscheinend. Auf der Oberfläche von Iconia kann das Außenteam keinen Kontakt mit der Enterprise herstellen, verwunderlicherweise.
Picard ist ja auch alles im Argen.
Ja,
alles kaputt.
Picard und Data versuchen, eine Konsole in diesem Kontrollraum, den sie entdeckt haben, eine der wenigen Strukturen, die dann anscheinend noch steht, versuchen sie halt die zu entziffern.
Ja, Data darf Linguist spielen. Das, die Szene fand ich auch sehr spannend, weil das sind so diese Wörter, die er da als Beispiel bringt. Das ist so richtig so, also die wollen ja eigentlich ikonisch rekonstruieren oder ikonianisch oder wie auch immer.
Die stellen fest, dass die Sprache, die da der Ikonianer verwandt ist mit drei anderen Sprachen aus diesem Sektor des Weltraums, also Dinasisch, Devanisch und Ikobar. Und das sind halt, dass man jetzt vielleicht gemeinsame Wurzeln findet, damit man halt eine Übersetzung findet für die Sachen, die da stehen.
Diese Wörter, die er da aufzählt, das ist so dieses Typische, was man gebraucht, um die Verwandtschaft zwischen den verschiedenen indoeuropäischen Sprachen nachzuweisen. Mutter, Vater, Kind, das, also all diese Sachen, Haus, die in allen Sprachen irgendwie gleich aussehen, gleich klingen.
Das stimmt, das ist eigentlich ganz interessant. Und dass der Data dann irgendwie so auf Basis dessen dann die Sprache rückverfolgen kann. Die Ausführungen dazu sind dem Picard ja schon zu viel für seine linguistischen.
Ja, das finde ich übrigens sehr spannend. Der Mann ist archäologisch interessiert, aber interessiert sich dafür nicht. Das ist irgendwie schon ein bisschen widersprüchlich, finde ich.
In dem Moment vielleicht jetzt gerade nicht ganz so wichtig. Das Wichtigste ist das Ergebnis, dass der Data diese Sachen entziffern kann. Das ist, glaube ich, die Sache.
Ist aber auch wieder spannend, dass das vorher noch keinem aufgefallen ist, dass diese drei Sprachen da existieren in diesem Quadranten oder Dingenssektor, was auch immer, irgendwo in der neutralen Zone und keinem aufgefallen ist, dass die irgendwie miteinander verwandt sein könnten.
Ja, also ich meine, ich habe so verstanden, dass Data das schon, also dass Data, der Data sieht Muster in dieser Sprache, die sie da finden, die auch auf andere Sprachen hinweisen in etwa, ne? So ist das
was
gemeint.
Zur Feststellung bringt, offensichtlich spricht Data diese Sprachen oder wo hat er diese Informationen her, weil er steht ja so da, Accessing, guckt wieder komisch in der Gegend rum.
Ja.
Also irgendwoher muss er es ja, also er kann ja gerade mal nicht seinen Bordcomputer fragen, seinen alten Freund.
Das stimmt. Er weiß vieles. Er weiß ja einfach vieles. Vielleicht wussten ja welche von den Kolonisten, die er intus hat, irgendwas über diese Sprachen.
Das kann natürlich sein, ja.
Der weiß ja sowieso darüber alles. Ja, das Verständnis erweist sich aber auch dann nicht als ganz so gut, denn Datas Versuche, die manuelle Steuerung dazu aktivieren, führt dazu, dass irgendwelche Tore erscheinen. Und eine Reihe von Landschaften zu sehen sind.
Das ist nicht das Manual Override.
Nee, es ist so, es sieht auch ein bisschen voll 80s aus, dieser Effekt mit diesen verschiedenen Rahmen hintereinander irgendwie.
Ja, aber auch da muss ich ja wieder sagen, das ist sehr, sehr grafisch teuer gewesen offensichtlich. Also das haben sie nicht mal eben so gemacht, dass vor allen Dingen, als er dann die Hand da reinhält und zu testen, ob das jetzt wirklich irgendwo hinführt, das war bestimmt nicht billig.
Ja, obwohl diese Sachen von der Seitenansicht ja trotzdem komplett 2D sind. Das sind ja keine räumlichen Portale. Ja. Ne? Das ist so einfach so wie ein Bildschirm, wo du die Hand reinhalten kannst. Das ist ganz komisch irgendwie. Naja, es ist auf jeden Fall, haben sie Portale geöffnet, die darauf hinweisen und zeigen, dass die Ikonianer wirklich auf anderen Planeten einfach so erscheinen konnten, dass sie einfach eine Transportertechnologie hatten. Die brauchten anscheinend keine Raumschiffe für ihre Reisen. Zwischenzeitlich gibt es eine kleine Szene auf der Brücke, wo Troy irgendwie mit Riker spricht, von wegen, wir müssen irgendwie die Moral an Bord hochhalten, solange die ganzen Ausfälle sind. Und
Vor allen Dingen, nachdem sie jetzt eben schon so ein bisschen so nervös war, habe ich so den Eindruck, ich möchte hier von der Brücke runter. Ich habe eine andere Aufgabe.
Ja, ich muss irgendwas anderes machen. Und ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, die Moral aufrechtzuerhalten mit irgendwelchen Evakuierungsvorbereitungsübungen, ob das die beste, also, keine Ahnung.
Was hast du jetzt gesagt? Also, Ich finde, das ist eine total gute Idee.
Na ja, gut.
Nein, nicht wirklich.
Ja, es ist komisch irgendwie. Aber auf jeden Fall ist Diana dann erstmal von der Brücke weg, weil das ist, das wird ja alles zu viel, glaube ich. Es gibt dann auf dem Planeten so eine kleine Diskussion zwischen Worf und Picard auch, ob sie vielleicht da etwas missverstanden haben über die Ikonianer, weil alle Legenden, die es so gibt, sind ja eigentlich immer so, dass die Ikonianer gefürchtet waren und so. Mhm. Und der Picard bringt mal an, ja, möglicherweise war es auch einfach nur, waren sie halt irgendwie auch harmlos, weil sie finden da jetzt nichts irgendwie, was auf Waffen hinweist oder so. Und möglicherweise haben andere einfach nur nicht keinen Bock auf die gehabt und haben irgendwelche Legenden über die erfunden. Weil Worf hat halt ziemliche Bedenken, dass das ja irgendwie, soll doch eigentlich eine gefährliche Spezies gewesen sein und irgendwie, wer weiß, was hier für Waffen sind. Aber Picard hat so das Gefühl, nee, also anscheinend gibt es da irgendwie Missverständnis, ein historisches. Ja. Also es könnte sein, dass sie eigentlich total friedlich waren und bloß andere neidisch waren.
Die Sieger schreiben die Geschichte oder sowas, sagt er ja auch.
Ne? So in diese Richtung, ja. Ja, und während sie darüber reden, blitzt dann irgendwie auf dem Portal dann auch einmal die Brücke der Enterprise auf. Das heißt, sie hätten theoretisch da einen Durchgang. Der verschwindet aber auch wieder.
Man sieht zwischendurch auch das romulanische Schiff, vor allem die Brücke von dem.
Das stimmt.
Zwischen, wie gesagt, Fotos von irgendwelchen Hochhäusern und diversen anderen Net-Paintings vor allen Dingen. Was ich ja so noch lobend erwähnen
griechischen
wollte.
Griechischen Tempeln.
Die haben ganz nette Zeichnungen mal wieder in dieser Folge gemacht. Also diese ikonianische Außenposten-Dingens wird ja von außen auch mal gezeigt, kurz. Mhm. Da haben sie sich auch wieder sehr künstlerisch aktiv gezeigt.
Ja, das stimmt. Ja. Hatten wir auch schon lange nicht mehr so ein Matte-Painting. Das stimmt. In der Zwischenzeit scheint Data einen Zugang zu der unterirdischen Energiequelle erhalten zu haben, die das Ganze da speist, die durch das Auftauchen des Tores aktiviert worden ist. Aber als er die Kontrollen bedient, bekommt er dann halt genauso ein Geziebelt wie vorhin, der war Forge auf der Enterprise.
Mit dem Unterschied, Data ist eine Artificial Lifeform. Und
der kann das nicht so gut verknuspern, fällt so nach und nach aus, hat wahrscheinlich jetzt auch vielleicht auch ein Virus in sich, ist nicht nur irgendwie overloaded sozusagen mit dem Blitz. Picard und Worf versuchen dann noch irgendwie Data zu helfen, aber sagt dann auch, seine Software wird halt überschrieben. Sie stellen dann auch fest, dass dieses Portal anscheinend so alle 4 Minuten rotiert, weil dann wieder dieser Zugang zur Brücke zu sehen ist. Und Picard befiehlt Worf halt, den Data mit auf die Brücke zu nehmen, sobald das wieder da ist. Picard will damit da bleiben, damit er halt die ikonianische Technologie zerstören kann.
Er befiehlt dem Worf ja auch, den Tricorder kaputt zu machen, wo alle Daten drin sind.
Der ist ja auch verseucht, theoretisch oder praktisch. Und er versucht dann auch irgendwie aus Data irgendwie was rauszukriegen, wie er denn jetzt da, was er denn da wie bedienen muss, um dieses ganze System sozusagen zu überhitzen, weil diese Sonden, die da drin sind, die könnten gestartet werden. Aber wenn man die Zugangsschächte zulässt, dann bleiben die ja da und explodieren direkt auf dem Planeten. Ne? So war das ja irgendwie geplant, glaube ich.
So ist das geplant,
genau. Wollen halt alles in die Luft fliegen lassen, damit halt auch die Romulaner da an nichts rankommen.
In dieser Szene kann man auch wieder sehen, dass Brent Spiner wieder viel Spaß hatte, dabei Data zu spielen, vor allen Dingen in dieser defekten, wie er sich da von dem Worf hin und her wirbeln lässt und wie er dann blau, blau, blau.
Ja, stimmt. Als er mit Picard spricht, ist er auch so ein bisschen wie so eine kaputte, so eine Bauchrednerpuppe irgendwie.
Marionette ohne Fäden, so ungefähr.
Ja, aber selbst das bringt er so echt ganz gut rüber an der Stelle.
Ja.
Data kann auch nichts mehr sehen, aber er kann dann mit Hilfe von Picard trotzdem diese Konsolen nochmal analysieren und ihm sagen, wie er was zu schalten hat. Da sind dann halt verschiedene Tastenelemente, wo es blauen Bernsteinfarben und rote Tasten gibt.
Genau.
Und die muss er drücken und dann muss er irgendwie noch eine Überbrückung dieser Schachtzugangstüren drücken. 3-mal blau, wo Data halt dieses blau, blau, blau sagt, wo Picard sagt, hoffentlich haben sie nicht nur gestottert. Und dann taucht dann das Enterprise-Portal nochmal auf, wo die durchgehen können und die beiden gehen da durch und erscheinen dann auf der Brücke. Und Worf bringt den Data direkt in den Maschinenraum, da wo der LaForge sich um ihn kümmern soll.
Ja, ich würde auch nicht auf dieser Brücke bleiben, weil der Riker ja mittlerweile alles auseinandergenommen hat da. Ja, da stehen aber die Kabel raus und
eine
die Paneele hängen rum.
Stehen. Ja,
also sieht ähnlich aus wie auf der Yamato am Anfang.
Ja,
weil
das
ich
stimmt.
nehme an, dass sie die Szenen auch irgendwie so gedreht haben, dass sie die Brücke nicht zweimal auseinandernehmen mussten.
Ja, möglicherweise, ja.
Riker ist ja auch sehr froh, dass er die Brücke verlassen kann in dem Fall, weil die haben ja alles auseinandergenommen in der Zwischenzeit.
Ja, das ist, da möchte ja keiner mehr bleiben.
Ja, der möchte lieber nicht erwischt werden, dass er alles kaputt gemacht hat.
Ja, ja, er ist damit auch im Maschinenraum und LaForge untersucht den Data, dessen System halt verrückt spielen, er kann ihm irgendwie nicht helfen und er bedauert auch, dass nicht irgendein Experte da ist, so wie der Maddox zum Beispiel und dann gibt es eigentlich nur noch ein Piepen von LaForges Recorder, darauf hinweist, dass Data,
oh mein Gott, Data ist tot,
ja, sozusagen gestorben ist und das ist natürlich shocking.
Ja, diese Szene fand ich damals richtig scheiße, weil wir hatten ja gerade erst verwundert, dass die Tasha ja ausgestiegen war und jetzt stirbt gleich der Data und wir alle so, oh nein, nicht
ja,
noch einer.
Das wäre natürlich wirklich möglich gewesen, so unspektakulär. Ja. Ne? Man weiß es ja nicht bei dieser Serie. Währenddessen auf dem Planeten drückt Picard halt die Konsolentasten, so wie Data ihm das gesagt hat.
Ja.
Und überlastet sozusagen das System. Im Maschinenraum währenddessen öffnet Data dann doch plötzlich wieder die Augen und setzt sich auf. Ist irgendwie noch in so einem Zustand vor dem ersten Kaffee, also er ist noch so ein bisschen durch, er weiß noch nicht genau, wo er ist.
Noch.
Ja, genau, er hat auf jeden Fall einen Reboot gemacht und es scheint so zu sein, LaForge vermutet, dass Datas Selbstkorrekturmechanismus alle ikonianischen Programme wieder von seinem Speicher gelöscht und er dann halt einen Kaltstart gemacht hat, ne?
Also sozusagen, ja, so habe ich das verstanden.
Have you tried to turn it off and on again?
Ja.
Oder wie meine Kollegin Maren immer sagt, Reboot tut gut.
So ist es.
Ja.
Vor allem, wenn man Windows benutzt.
Ja, das ist wohl wahr. Dieser Vorgang bei Data ist dann halt auch eine Idee für LaForge, dass ein ähnliches Verfahren vielleicht auch bei der Enterprise funktionieren könnte. Also ein komplettes Abschalten und dann ein Löschen aller betroffenen Speicher, einschließlich dieser Yamato-Protokolle und dann ein Neuladen der Systeme aus geschützten Archiven im zentralen Computerkern.
Die haben also offensichtlich irgendwo so einen ROM-Speicher.
Ja, was ich vernünftig finde in diesem Fall.
Ja, macht Sinn, ne?
Ja, Riker ist da so ein bisschen besorgt darüber, das zu machen, während halt dieses romulanische Schiff noch in der Nähe ist. Aber LaForge sagt halt, sie haben ja eh keine Wahl. Also entweder sterben sie, weil das Computersystem der Enterprise halt über den Jordan geht.
Ja.
Ja, und die Antimaterie-Andämmung dann versagt. Ja, oder ne, sie versuchen halt einen Neustart, was dann Riker dann doch autorisiert.
Ja, was bleibt ihm anderes übrig?
Ja, wirklich eine Wahl haben sie nicht. Der Picard scheint halt erfolgreich gewesen zu sein auf dem Planeten. Also der Kontrollraum selbst wird anscheinend bald zerstört. Man hört halt auch so eine Art Countdown in einer Sprache, die man nicht verstehen kann. Und dann beschließt er dann doch durch das Tor zu gehen, als auf Ikonia zu sterben, als Held.
Ja. Da kommen vor allem gerade die Romulaner vorbei geflitzt.
Richtig,
und da denkt
genau.
Er sich ja besser bei denen als hier auf dem Planeten.
Ja, er zögert noch so ein bisschen und denkt sich dann, komm, dann gehe ich halt bei denen auf die Brücke, bei denen aber auch schon die Post abgeht. Ist ja, auch schon
ja, da bruselt auch alles durcheinander.
Genau.
Was ich aber auch wieder sehr spannend finde, ist, weil in einem unendlichen Weltraum sind das zwei der Punkte, also die Brücke der Romulaner und die Brücke der Enterprise, die dieses ikonianische Portal halt ausgewählt hat.
Alle
um
vier
dahin
Minuten durchrotiert,
ja.
Es sind einfach so ganz wenig Auswahl. Also meistens sind ja alles nur Sachen auf der Erde und zwei andere Planeten, habe ich das Gefühl. Also es macht gar
keinen. So ungefähr. Vor allem dieser alte Tempel, der da irgendwie vorbeikommt, kann man sich ja vielleicht noch vorstellen, das ist irgend so ein Außenposten oder sowas.
Mhm.
Also vielleicht, weil es sieht ja auch schon ziemlich zerfallen aus, aber irgendwelche Hochhäuser und so.
Ja. LaForges Plan funktioniert, das ikonianische Programm wird aus dem Computer der Enterprise entfernt und Chief O'Brien sucht dann halt auf dem Planeten nach Picard, kann ihn anscheinend gerade noch so erfassen, aber dann ist das Signal weg, weil er ist ja durch dieses Tor gegangen und auf die Brücke des romulanischen Schiffs. O'Brien findet ihn anscheinend auch auf dem Warbird, wo Picard erfährt, dass die Selbstzerstörungssequenz des Warbird aktiv ist und nicht mehr abgeschaltet werden kann. Und dann wird auch schon von O'Brien auf die Enterprise gebeamt.
Ja.
Picard befiehlt dann der Brücke, die Enterprise wegen der Drohnenexplosion des romulanischen Schiffs zu entfernen. Aber Riker greift an der Stelle ein, nimmt Kontakt zu der Romulanerin Taris auf und sagt, wir haben hier eine Textdatei. Ich habe mir das auch genauso vorgestellt. Eine TXT-Datei. Die müssen Sie nur in den Computer einlesen, dann wird alles gut. Und dann ist auch der Warbird, der Romulaner, gerettet. Picard scherzt dann noch mit Riker von wegen, ja, ist klar, dass sie mich von den Außenmissionen fernhalten wollen. Die sind immer viel aufregender als alles andere. Ja,
das war jetzt mal spannend.
Ja, genau. Und bevor er dann den Transporterraum verlässt, fragt Picard Riker auch noch, ob auf der Enterprise so alles nach der alten gleichen Routine gelaufen ist. Also so.
Ja, wir haben nur ein paar Panel von der Wand gemacht. Das ist normal.
Es sieht noch ein bisschen wild aus auf der Brücke, ja. Ja, und dann sieht man eigentlich nur noch, wie die Enterprise wegfliegt. Dieser romulanische Warbird sich auch dann anscheinend wieder intakt entfernt und auf dem Planeten doch so einige größere Explosionen stattfinden.
Ja, ich frage mich, wie viele Sonden hatten die denn noch im Keller, dass das die ganze Zeit vor sich hin explodiert, weil das hört ja gar nicht mehr auf.
Was ja auch doch ein bisschen, also für einen Archäologen dann doch schon ein großer Verlust ist, ne, da so.
Irgendwie schon, ja.
Ja.
Aber besser als in die Hände der Romulaner fallen zu lassen.
Ja.
Wo ich mir denke, Jetzt haben die Möglichkeit, diese verschollene Kultur irgendwie wieder aufzunehmen, aufleben zu lassen und nein.
Ja, nee. Aber so endet die Folge.
Was ich noch witzig fand, ist, dass dieser Spruch, den er da ablässt, als die Taris oder wie heißt sie ihm sagt, jetzt wirst du mit uns gemeinsam hier vor die Hunde gehen und er sagt, not I think today. Und ich denke mir, ist das wieder so ein Shakespeare-Zitat oder hat er da gerade Yoda zitiert?
Ja, weiß man nicht. Keine Ahnung. Das ist vielleicht seine Shakespeare-Ausbildung, die ihn dazu gebracht hat.
Wahrscheinlich. Ja. Permission to speak candidly,
sir. Wir können gerne mal direkt am Ende anfangen, weil ich finde das Ende ein bisschen sehr gehuscht irgendwie. Also,
ja, sie mussten fertig werden, hatte ich den Eindruck.
Ja, es ist so, die 45 Minuten waren um oder so. Es wäre eigentlich schöner gewesen, wenn sie es noch ein bisschen weiter ausgebaut hätten nach hinten. So besonders auch diese, man hätte sich ja mit den Romulanern noch mal unterhalten können, aber da sind sie anscheinend noch nicht so weit mit. Also, aber ansonsten.
Ja, es ist an sich ein bisschen erstaunlich, dass die beiden jetzt einfach ihrer Wege gehen und keiner mehr drüber spricht, dass sie eigentlich illegalerweise in der neutralen Zone rumgehangen haben.
Ja, what happens in the neutral zone stays in the neutral zone.
Nach dem Motto, ich verspreche deinem Vorgesetzten nichts zu erzählen, wenn du meinen Vorgesetzten nichts erzählst.
Naja, wahrscheinlich möchte die TARDIS auch nicht zugeben, dass sie irgendwie gerettet worden sind von einem Föderationsschiff. Ja, aber allgemein, die Folge, ich finde, die ist schon ganz cool, weil die hat so Thematik, die ich bei Star Trek immer ganz gerne mag. Also verschollene Zivilisation und man sucht danach irgendwas und man kommt in Kontakt dann mit den Romulanern und es gibt dann halt auch noch diesen Konflikt, also es ist so, hat schon was irgendwie.
Ja, Picards Liebe für die Archäologie rettet am Ende auch den Tag, das ist, das will man ja eigentlich sehen. Ne?
Ja, und ich mag das eigentlich auch so ein bisschen, dass es so ein bisschen so eine Hintergrundstory gibt von irgendeiner uralten Zivilisation, die es da in dem Teil der Galaxis gegeben hat, von die man ab und zu mal wieder hört. Ich glaube, es gibt ja nochmal eine Folge, wo es nochmal ein ikonianisches Portal gibt in Deep Space Nine anscheinend. Ich müsste mal nachgucken.
Ja, ich habe so den Eindruck, dass die Ikonianer sich irgendwie quer durch Star Trek ziehen. Ja. Es ist immer, wird mal irgendwo was erwähnt, dass mit denen mal irgendjemand Kontakt hatte und vielleicht und sowieso und man weiß nichts Genaues.
Ich glaube, das wird sogar hauptsächlich auch in den Romanen und so in der Literatur, also in der Sekundärliteratur wird das noch ein bisschen mehr verbraten, was ja auch ein ganz dankbares Thema ist, weil man da vieles zusammenführen kann. So wie ich auch gelesen hatte, dass halt diese Parasiten aus der Verschwörungsfolge wohl auch Teil dieses ikonianischen Systems gewesen sind. Und später kommt ja noch eine Folge mit solchen Entführungen, die auch noch damit zu tun hat, angeblich.
Ja,
man
weiß es nicht.
Also so inhaltlich kann ich jetzt nicht viel gegen die Folge sagen. Also ich finde das eigentlich ganz cool, dass das halt auch mal zum Computervirus, ich meine, wir haben 1989, kein Mensch hat damals über Computerviren nachgedacht, zumindest weil so gut wie kein
nur
Mensch.
Die Hacker-Nerds halt.
Ja, eben, kein normaler Mensch hatte damals eigentlich einen
Rechner
zu Hause.
Vielleicht auch der 13. Michelangelo und sowas.
Kann sein, dass die damals, gab es die da? Ich habe keine Ahnung, wann die alle aufgetaucht sind, so diese Viren.
Michelangelo ist 1991.
Na, siehst du ja, so um diese Zeit rum. Ist aber auf jeden Fall so in der Allgemeinbevölkerung noch nicht so ein Thema gewesen.
Ja.
Wie gut das jetzt behandelt worden ist, kannst du wahrscheinlich besser sagen, ob das so sinnvoll behandelt worden ist.
Es ist halt, ich hadere ein bisschen damit, dass das halt ein völlig fremdes Computersystem ist. Und man sollte davon ausgehen, dass der Enterprise-Computer einfach die Daten, die er da kriegt, nicht als Programm interpretieren würde. Also, warum sollte der irgendwas ausführen? Das sind Sensor-Inputs. Ich weiß jetzt nicht, ob in ihren Sensoren irgendwelche Pufferüberläufe haben, keine Ahnung. Es
ist, also im Grunde
ich weiß, wie Computer auch im 23. Jahrhundert funktionieren. Vielleicht ist es ja völlig anders. Vielleicht, vielleicht, wenn man diese Quantencomputer erstmal entwickelt hat, stellt sich raus, dass man vielleicht, dass es so eine universelle Sprache dafür gibt oder sowas. Ich habe keine Ahnung.
Spekulativ. Aber im Grundsätzlich, grundsätzlich haben sie eigentlich das Independence Day Problem, wo sie ja da auch irgendwie ein Windows-Virus auf ein Raumschiff raufgesetzt haben. Aber ja, das ist ein bisschen unglaubwürdig natürlich, aber naja, trotzdem.
Ja, also die Auswirkungen davon, so at random irgendwelche Ausfälle. Ich meine, es wird ja zwischendurch auch erzählt, dass das ja eigentlich gar nicht ein bösartiges Virus ist, sondern einfach nur, dass die Daten falsch interpretiert werden, die da irgendwie, also dass die Sonde wollte sie halt scannen und hat dabei irgendwelche Inputs geliefert, die als Virus danach herauskamen.
Was ja nochmal dafür spricht, dass die Ikonianer gar nicht das schreckliche Volk waren, was man so gedacht hat. Oder?
Ja, das wird halt so ein bisschen offen gelassen, ob wie das jetzt, ob das jetzt tatsächlich böswillig war oder nur Zufall.
Ja, also diese Episode wurde ja auch von einer IT-Technikerin, glaube ich, geschrieben. Ne? Also das ist ja...
Das kann sein.
Beth Woods hat mich damals irgendwie auch in den Computern, in den Star Trek-Büros gearbeitet. Ich weiß nicht, ob sie da für die IT zuständig war oder ob sie halt noch mehr zu tun hat, aber dass sie mit am Drehbuch arbeiten konnte, war auf jeden Fall schon mal interessant. Ja. Da hat sie wahrscheinlich ihre eigenen frustrierenden Erfahrungen mit eingebracht.
Das kann durchaus sein, ja. Ja, ich meine, ich will da auch nicht so viel drauf rumreiten, dass es halt... Wir müssen mal einfach sagen, das ist Science Fiction und es ist halt nicht unbedingt, es muss nicht immer alles stimmig sein. Ich sehe das halt immer ein bisschen kritisch, weil wenn man in diesem Bereich irgendwie was zu tun hat und mal was dazu gelernt hat, dann fällt einem sowas auf, aber naja, gut, es ist halt eine Science-Fiction-Serie. Es gibt in dieser Science-Fiction-Serie bestimmt alle. Also Ärzte werden wahrscheinlich auch denken, was macht die Pulaski da so ungefähr? Oder der Archäologe denkt, was macht der Picard da? Das kann man doch nicht machen. Ja, also das ist halt...
Ja, ne? Also kann man mal so hingestellt lassen. Also wie gesagt, storymäßig kann ich gegen diese Folge so gar nichts sagen. So. Ich fand die eigentlich ganz unterhaltsam. War mal schön, mal ein anderes Schiff der Galaxy-Klasse zu sehen, auch wenn es so kurz war und dass sie es einfach in die Luft gejagt haben, finde ich recht verschwenderisch. Aber okay.
Ja, es ist halt, an sich ist sie halt relativ fast-paced und
actionlastig. Ich weiß
aber
nicht.
Aber es ist mal was anderes. Es ist eine Abwechslung. Die letzten beiden Folgen waren ja eher langsam und bedächtig und tiefsinnig, während das hier jetzt einfach nur wenn wir jetzt noch was zum Draufballern gehabt hätten, hätten wir das auch noch gemacht.
Ja, aber das Einzige, was mich ein bisschen dann hinter dieses etwas sehr gestauchte Ende fand ich dann doch ein bisschen.
Ja, ein bisschen das Ende ist etwas chaotisch geraten, Aber wie gesagt, ich denke mal, die Zeit ging zu Ende. Wer weiß, ob sie das umgeschnitten haben, ob das vorher länger war.
Die müssen es ja irgendwie zusammenschneiden, das ist wohl wahr.
Vielleicht haben sie sich bei der Exposition am Anfang ein bisschen viel Zeit gelassen.
Das denke ich mich auch. Die hätten es so ein bisschen anders fassen können.
Ja, vielleicht hätte man den Wesley rausnehmen können am Anfang, diese Story von wegen auch, die ganzen armen Leute, die gestorben sind.
Ja, das war, hat jetzt auch nicht wirklich zur Story beigetragen. Also,
ja, es ist halt Character Building. Vielleicht haben sie da eher Wert drauf gelegt.
Wir hätten jetzt aber kein Character Building gebraucht, weil wir letzte Folge schon eine Wesley-Folge hatten. Denn man hätte ihn einfach jetzt auch gut mal weglassen können und diese ganze Exposition hätte auch Data machen können, von wegen, was das für ein, was das für ein Mythos ist über die Ikonianer.
Ja.
Also, da hätten sie vielleicht ein paar Minuten einsparen können. Aber immerhin kriegt er mal, zum ersten Mal sagte T. Earl Grey hot und er kriegt eine Blume. Naja,
in der Szene. Man kann nicht alles haben.
Nee. Ja, wie gesagt, das hatte ich auch schon angesprochen, dass sie am Anfang mit der Handkamera gefilmt haben. Ist auch mal ein Novum, was sie bisher so nie hatten. Ist eigentlich mal ganz cool, dass sie mal was anderes ausprobiert haben. Hat ja vielleicht auch ein bisschen zu dieser Stimmung am Anfang dazu beigetragen. Ja.
Ich frage mich auch, das kommt auch tatsächlich, du sagtest das auch schon, nicht so häufig vor, dass wir so Shaky Cam haben tatsächlich.
Ich glaube, das hatten sie bisher noch gar nicht angewendet. Sie haben sonst immer so eigentlich feststehende Kameras, beziehungsweise so natürlich so Krankameras wahrscheinlich benutzt, denke ich mal an.
Ich denke mal, es ist ja auch damals, das ist ja tatsächlich noch alles auf Film gefilmt worden. Ja, es war schon eine Menge rumzuschleppen, so eine Kamera. Ja. Heutzutage ist das halt einfacher. Durch die Digitalisierung sind die Dinger ja kleiner und kompakter geworden.
Ja.
Ich meine, man muss halt nicht mehr diese riesigen Filmspulen mit sich rumschleppen. Es reicht so eine SD-Karte oder was auch immer die heutzutage benutzen.
Mhm. Ja, also es ist auf jeden Fall mal ein Special Move für die Darstellung gewesen. Ja, ansonsten interessant auch mal so ein bisschen den Einblick zu haben in diese Sicherungssysteme von diesem Warpkern und sowas, ne? Was ja auch mal irgendwie zum ersten Mal ein bisschen ausführlicher erklärt haben, was ja auch immer wieder später in der Serie mal wieder Thema wird, wenn der Warpkern ausgestoßen werden muss oder wenn der überlastet und so. Das ist ja auch so ein durchgehendes Thema. Das Einzige, was mich jetzt noch ein bisschen gestört hat, ist halt, wie du auch schon angemerkt hast, dass die so leichtsinnig dann in die neutrale Zone gehen, weil sie ihren archäologischen Hobbytrieb da irgendwie befriedigen wollen. Sowohl dieser Captain Varley als auch der Picard, dem der ja dann folgt. Ja, das können wir jetzt ein bisschen kritisieren, dass das jetzt nicht gerade wahrscheinlich
kann man machen.
Föderationsstandard
ist. Aber scheiße.
Ist. Ja.
Ja, wahrscheinlich werden sie zu Hause auch noch einen Anschluss gekriegt haben, aber.
Ja, aber wir sind ja weit weg von zu Hause erstmal.
Ja.
Ja.
Ich weiß das eigentlich. Müssen die am Ende ihrer Mission eigentlich so das Logbuch einreichen und dann wird erstmal geguckt, was hat der da getrieben?
Wahrscheinlich, oh Gott, ja.
Oder ist das
Hände über
bürokratisch deutsch gedacht?
Wahrscheinlich. Ja, aber sie hatten ja auch einen guten Grund. Sie mussten ja dafür sorgen, dass die Romulaner diese Technologie nicht bekommen. Ja. So gesehen waren sie ja schon in einem eindeutigen Einsatz. Ja, da muss ich jetzt mal überlegen, wie ich diese Folge bewerten würde. Das ist jetzt für mich. Ja, aber ich würde jetzt also auch nicht höher gehen als beim letzten Mal. So eine 6 für mich. Also ja. Sie ist jetzt nicht schlecht.
Ja, 6-7 habe ich mir aufgeschrieben. Ja. Also sie ist unterhaltsam und sie ist auch heute noch unterhaltsam, finde ich. Auch wenn man sie schon gesehen hat. Es ist halt doch die Action.
Ja.
Man kann der Folge relativ gut zugucken.
Also und ein bisschen nette.
Läuft nebenbei her.
Ja, ein bisschen nette neue Bilder mit der Tricktechnik, einem neuen Matte-Painting von diesem zerstörten Planeten war auch mit drin. Ja, alles, kann man schon sagen.
Ja. Also ich finde von der Technik her auf jeden Fall, von der Technik würde ich eine 7 geben. Von der Handlungsstory her, ja, bin ich mit der 6 zufrieden. Kann ich mich drauf einigen. Also
okay. Ja, gut. Ja, dann schauen wir doch mal.
Ja. Was kommt nächstes Mal?
Nächste Woche besprechen wir dann die Folge Hotel Royal.
Oh nein!
Das hört sich erstmal nach James Bond an, aber es war Casino Royale.
Ja.
Das ist eine Folge, die ich nicht unbedingt mag. Aber ich weiß halt nicht, wie ich sie in meinem Rewatch finden werde. Ich weiß nur, dass ich damals doof fand einfach. Aber,
ich glaube, beim letzten Rewatch, was wir gemacht haben, fand ich sie auch noch immer doof.
Naja, noch ist es nicht die Folge, zu der ich was trinken werde. Das ist ja die letzte Folge der zweiten
Staffel.
Schlimm
ist es nicht.
So schlimm ist es nicht. Ja, dann werden wir uns einfach mal überraschen lassen. Ich werde sie auf jeden Fall nochmal sehen wollen und zu gucken, wie ich da drauf reagiere. Ja. Na gut, dann erstmal vielen Dank an dich, Jan, dass du wieder mitgemacht hast.
Herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf, wie immer.
Vielen Dank an die lieben ZuhörerInnen, dass ihr wieder mit dabei wart. Wie gesagt, meldet euch mal auf unseren ganzen Kanälen, wie ihr die Folge gefunden habt, wie ihr unseren Podcast findet oder generell, was ihr zu Star Trek sagen habt. Im Internet. Im World Wide Web. Ja,
genau.
Dann hören wir uns dann höchstwahrscheinlich nächste Woche wieder mit Hotel Royal, der 11. Folge aus der zweiten Staffel. Mhm. Na gut.
Mhm, die bei Royal TS.
Jetzt habe ich Hunger. Okay. Dann schönen Abend noch und bis dahin.
Ebenso.
Jo, tschüss. Und tschüss.
Boldly Pod. Star Trek in Review.
Transfer complete.